Hier ist wieder Horst Gunkel, der Mensch, mit dem Bericht von seinem verschlungenen Pfad. Heute die Szene 47. War das ein Suizidversuch? Sie spielt in den Jahren 1971 und 1972. Seit September 1967. Seit meiner Unterrichtsübernahme, wie ich diesen Abschnitt genannt habe, gab es zwar wieder eine positive Grundstimmung in meinem Leben. Die Schule absolvierte ich mit zunehmendem Erfolg. Das Abi hatte ich in der Tasche und ebenso einen Studienplatz in Frankfurt. Auch meine Stiefografiekurse liefen erfreulich. Eigentlich lief alles rund. Aber es gab da eine tiefere, eine innere Unzufriedenheit. Das Leben erschien mir leer, sinnlos. Ich empfand Dukkha, existenzielles Leiden. In diesen letzten Jahren des positiven Aufschwungs gab es immer wieder diese Momente, wo ich allem überdrüssig war, der Sinnlosigkeit ins Auge sah. Am schwierigsten war es am Bahnhof. Die Bahnsteigkante hatte immer dann eine magische Anziehungskraft, wenn der Zug einfuhr. Und wenn mir nicht bewusst gewesen wäre, dass ein Sprung vor den Zug absolut asozial sei, weil er entsetzliches Leid für dritte, unbeteiligte Personen bedeutet, ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte. Ich hatte inzwischen den Führerschein und eine wachsende Vorliebe zum Alkohol. Manchmal wachte ich morgens verkatert auf, wusste nicht mehr, was am Abend zuvor war, wie ich hinterher nach Hause gekommen war, und schlich mich ängstlich zur Garage. Doch immer stand mein Auto, das Himbomobil, ein blauer Käfer, der zuvor einmal meiner Mutter gehört hatte, unversehrt in der Garage. Vermutlich habe ich damals ein ganzes Geschwader von Schutzengeln beschäftigt. Manchmal war ich so sehr des Lebens überdrüssig, dass ich Angst bekam, es käme zu einer Kurzschlusshandlung, die ich hinterher bereuen würde, wenn ich dann noch die Gelegenheit gehabt hätte, sie zu bereuen. Ich hatte daher, und das war vermutlich schon im Jahr 1968, einen Beschluss gefasst. Wann immer in mir der Wunsch aufstieg, aus dem Leben zu scheiden, holte ich einen Stift und einen Zettel und schrieb auf: Ich möchte mich umbringen. Großauheim, den, und dann folgte ein Tag und Unterschrift. Ich hatte mir geschworen, dies nicht zu verwirklichen, wenn ich nicht 10 Tage hintereinander den gleichen Zettel mit dem jeweils aktuellen Datum unterschrieben hätte. Auf die Idee hatte mich eigentlich indirekt Franz, mein Großvater, gebracht. Er hatte einmal gesagt: Bubsche, wenn du da jemals das Leben nehmen willst, dann entscheid dich fürs Verhungern. Da hast du genug Zeit, es nochmal zu überlegen. Das war die übliche schnottrige Art meines Großvaters, aber gleichzeitig eine sehr weise Aussage. Stimmungen kommen und gehen. Man muss der negativen Stimmung die Chance geben zu vergehen. Und damals erschienen mir 10 Tage eine sehr lange Zeit. Und wirklich, hin und wieder nahm ich mir einen Zettel und schrieb mir den Suizidentschluss auf. Aber dann, manchmal noch am selben Tag, fast immer am folgenden, gelegentlich jedoch auch erst nach dem 3. Tag, nahm ich den Zettel und verbrannte ihn. Auf Regen folgt Sonnenschein, auf depressive Stimmung und Euphorie. Und manchmal soff ich mir einfach nur das Leben schön. So ging das einige Jahre lang bis in den Herbst 1971. Und immer dann, wenn die Tage kürzer werden, das Jahr sich dem Ende zuneigt, immer im Oktober, wenn es kühl, stürmisch und garstig wird, sank meine Stimmung auf den Tiefpunkt. Durch Alkohol versuchte ich dies zu betäuben, aber so wie der Alkoholspiegel am nächsten Tag wieder sank, zeigte sich mir eine absolute Tristesse. Zeit, nach der Flasche zu greifen und meinen Suizidentschluss auf dem Zettel zu bekräftigen. Im Oktober 1971 war es zum ersten Mal zur vierten Unterschrift auf dem Zettel gekommen. Klar, seitdem ich dieses makabre Spiel trieb und beobachte, dass ich den Zettel spätestens am dritten Tag vernichtete, war mir klar gewesen, dass irgendwann einmal vier Unterschriften auf einem Zettel sein würden. Aber ebenso, wie es nur alle zwei, drei Monate vorkam, dass ein Zettel zwei Unterschriften trug und nur ein oder maximal zweimal im Jahr vorkam, dass dort dreimal mein Name prangte. So erwartete ich, dass eine vierte Unterschrift vielleicht nur alle zwei, drei Jahre erscheinen würde und eine fünfte vielleicht einmal in 10 Jahren. So nahm ich achselzuckend am vierten Tag wahr, dass meine Depression eben etwas länger dauerte und erwartete die Kehrtwende für die nächsten Stunden. Doch pünktlich um Mitternacht suchte ich meinen Zettel, um die fünfte Unterschrift darunter zu setzen. In der nächsten Nacht um Mitternacht war ich bereits betrunken und schlummert. Aber so wie ich dann am Morgen mit einem Kater aufwachte, suchte ich meinen Zettel, um ziemlich krakelig das sechste Autogramm darauf zu setzen. Eine tiefschwarze Stimmung legte sich auf mein Gemüt. Mir schwante, dass es diesmal länger dauern würde, vielleicht zu lange. Und ich begann darüber nachzudenken, welches Mittel mich aus diesem Leben befördern sollte. Als ich am nächsten Tag die siebte Unterschrift geleistet hatte, saß ich stundenlang vor meinem Zettel und grübelte über zwei Fragen nach. Die erste Frage war: Wie? Und die zweite Frage: Warum? Ich war doch so sicher, dass ich mit der 10-Tage-Frist eine ausreichende Sicherung vor Kurzschlusshandlungen eingebaut hatte, entsprechend dem Rat meines Großvaters. Oder war der Großvater doch weiser? Hatte er bewusst mit Verhungern nicht eine noch deutlich höhere Hürde gesetzt? Spontan griff ich zum Zettel, auf dem vor den 7 Daten und den 7 Unterschriften stand: Ich möchte mich umbringen, Komma, und ergänzte nach dem Komma: Und zwar durch Verhungern. War das ein Rückzieher? Andererseits gönnte ich mir keine Auszeit. Ich schüttete die bereitstehende restliche Ernährung für diesen Tag, sie bestand ausschließlich aus Apfelwein, in die Toilette. Als mich am nächsten Tag meine Mutter ansprach, ob ich schon gefrühstückt hatte, antwortete ich: Nein, ich habe beschlossen zu verhungern. Ach so, antwortete sie. Bei mir musste man schließlich mit jedwedem Unsinn rechnen und ergänzte: Es kann dir eigentlich auch gar nichts schaden, wenn du etwas abspeckst. Damit hatte sie recht. Ich war alles andere als ein Riese. Das letzte Mal, dass meine Körpergröße gemessen wurde, war bei der Musterung. 169 Zentimeter. Seitdem hatte ich nicht mehr nachgemessen und gab trotzdem meine Größe mit 1,70 Meter an. Dieser eine Zentimeter klingt doch gleich viel besser. Zwar hatte ich den Eindruck, diesen einen Zentimeter nicht wirklich gewachsen zu sein, aber nachdem ich nicht nachgemessen hatte, konnte ich mir selbst und den anderen vormachen, es seien inzwischen 1,70 Meter. Und egal ob 1,69 oder 1,70, mein Gewicht war mit 84 Kilogramm eindeutig viel zu hoch. Noch dazu bei einem jungen Mann von gerade mal 20 Jahren. Ich aß also nichts. Das ging so einige Tage. Meine liebe Großmutter ermahnte mich zwar immer wieder, du musst doch was essen, Junge. Meine Mutter war pragmatischer. Sie besorgte mir Vitaminpillen. Ich überlegte, ob ich die nehmen sollte. Nun, sagte ich mir, ich habe mich fürs Verhungern entschieden, weil ich sowohl aus dem Leben scheiden will, als auch die Möglichkeit haben möchte, es mir doch nochmal anders zu überlegen, wie die Empfehlung meines Großvaters war. Die Vitamintabletten können das Verhungern nicht verhindern, wären also von daher unschädlich. Aber wenn ich es mir doch nochmal anders überlegen sollte, wäre es fatal, dauerhaft Schäden davon getragen zu haben. Also schluckte ich die Pillen. Und meine Mutter sah einen ersten kleinen Teilsieg. Wenig später machte mich meine Mutter auf einen Artikel aufmerksam, in dem etwas über Vergiftungen bei Hungerkuren stand. Minimaler Stuhlgang sei nötig. Ich entschied mich, mir morgens auf dem Weg zur Uni ein trockenes Brötchen zu kaufen. Allerdings maximal eines täglich. Meine Großmutter jedoch war ernsthaft besorgt. Junge, das tut dir nicht gut. Ich jedoch, ein großer Anhänger von Statistiken, erwiderte, Großmutter, das tut mir sehr gut. Ich habe jetzt nur noch 79,6 Kilogramm. 5,4 Kilo sind schon weg. Und wenn ich weiterhin gleich viel pro Tag abnehme, bin ich am 21. Februar 1973 verschwunden. Verschwunden? Großmutter sah mich entsetzt an. Ja, liebe Großmutter, das ist der Tag, an dem ich von 0,03 Kilogramm Statistik auf minus 0,14 Kilogramm abnehmen würde, was ja nicht geht. Daher werde ich da also einfach verschwinden, strahlte ich sie an. Großmutter aber wandte sich vor Grausen ab. Der November ging ins Land und wie immer um diese Jahreszeit tauchten Nüsse, Mandarinen, Lebkuchen und jede Menge Plätzchen auf, die in der Wohnung auf weihnachtlichen Tellern aufgestapelt wurden. Willst du nicht mal ein bisschen von diesen neuen Nürnberger Lebkuchen probieren? Die haben dieses Jahr ein neues Rezept, viel würziger. Es kann ja ruhig ein ganz kleiner Bissen sein, schlug meine Mutter vor. Ich nahm den Lebkuchen in die Hand und schnüffelte daran. Ja, Mutter, du hast recht. Ich kann es ganz deutlich riechen. Mein Geruchssinn hat sich in letzter Zeit geschärft. Ich sprach's und legte den Lebkuchen zurück. Als nächstes versuchte meine Mutter es einige Tage später mit einem neuen Trick. Sie hatte einen Tokaja gekauft, damals mein Lieblingswein. Doch auch hier blieb ich standhaft. Die Weihnachtszeit focht mich nicht an und ich widerstand auch dem Weihnachtsschmaus. Ich hatte kein Problem, mich dazuzusetzen und genoss den Anblick essender Menschen. Mein Trübsinn von Ende Oktober, Anfang November war verschwunden, seitdem ich verkünden konnte, dass ich nicht erst im Februar 1973 verschwinden würde, sondern seitdem ich diesen Termin sukzessive vorverlegen konnte nach meinen Statistiken und meine aktuelle Gewichtsannahme zeigte mein Verschwinden inzwischen im Dezember 1972 an, also nicht mal mehr ein Jahr, bis mein Gewicht auf 0,0 Kilogramm wäre. Silvester wurden begangen, wir stießen mit Sekt an, ich jedoch trank nur Mineralwasser. Und war guter Dinge. Wie schön, noch ein letztes Mal den Jahreswechsel mit euch feiern zu können. In den ersten Januartagen war meiner Mutter ein neuer Gedanke gekommen, wie sie mich beeinflussen könnte. Ich hatte inzwischen die 70-Kilo-Mark unterschritten und meine Kleidung war natürlich viel zu weit. Horst, sagte sie, jetzt Anfang Januar ist Kleidung am günstigsten. In 2 Wochen beginnt der offizielle Winterschlussverkauf, aber jetzt, nach dem Weihnachtsgeschäft, wird alles schon runtergesetzt. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und ins Nordwestzentrum fahren. Also begaben wir uns in dieses neue große Einkaufszentrum im Norden Frankfurts. Und siehe da, meine Mutter kaufte mir jede Menge tolle modische Kleidung. Einen engen hellen Anzug, eine Hose mit modisch engen Hosenbeinen, die sich nach unten ganz weit trompetenförmig öffneten. Dazu einen modernen Bläser. Eine in verschiedenen Blautönen gestreifte, modische und etwas hippiehafte Hose. Dazu papageienhaft schreiende Hemden und andere Accessoires mehr. Ich sah aus wie Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Natürlich spekulierte sie, dass ich auf diese Weise bei Mädels gut ankäme und so wieder Lebenslust bekäme. Und in der Tat fühlte ich mich darin sehr wohl. Und wirklich bekam ich inzwischen auch erste Aufmerksamkeit von jungen Frauen, die sich sonst nicht für mich interessiert hatten. Mein Ehrgeiz lag jedoch in meinen Körperertüchtigungen, eine Art Spätsport, mit dem ich abends versuchte, alle möglichen statistischen Bestwerte zu bekommen, um positive Erlebnisse zu generieren. Vor allem für den Fall, dass an diesem Tag das Gewicht nicht weiter gesunken ist oder gar mein Verschwinden um einige Tage später zu erwarten wäre. Und in der Tat wurden meine Gewichtsabnahmen geringer. Anfang Februar musste ich das tägliche Brötchen streichen. Im Laufe des Februars aber wollte mein Körper nicht mehr abnehmen. Also reduzierte ich die Wasserzufuhr. Maximal 1 Liter pro Tag, gestand ich mir zu. Als auch dies keinen Erfolg hatte, reduzierte ich auf 0,5 Liter. Inzwischen dachte ich den ganzen Tag nur noch daran zu trinken. So quälte mich der Durst. Das kannte ich in Bezug auf Wein schon früher. Jetzt jedoch bezog sich der Durst und der Wunsch auf Wasser. Und schon wieder nichts abgenommen. Rein gar nichts. Mein Verschwindedatum war inzwischen wieder von November auf Dezember gestiegen. Also 0,25 Liter Wasser. Erfolglos. Neue Restriktion. Nur noch 10 Schluck Wasser pro Tag. Erfolglos. Dann aber nur noch 9 und nix. Reduktion auf 8. Davon 5 den Tag über, 3 Schluck vorm zu Bett gehen. Sonst kann ich wegen des Durstes nicht schlafen. Weitere Reduktion. Eine erste Gewichtsabnahme und Halluzinationen stellte sich erst ein, als ich nur noch 3 Schluck Wasser am Tag trinken durfte. Endlich eine Gewichtsabnahme. Herrlich. Ich erlaubte mir wieder 1/4 Liter und wieder eine leichte Gewichtsreduktion. Jetzt durfte ich wieder 1 Liter trinken. Bald konnte die Wasserration ganz freigegeben werden. Ein kleiner Exkurs. Ich weiß definitiv, dass das nicht sehr hilfreich war. Aber es hatte noch einen besonderen Effekt, wie ich inzwischen weiß. Der bekannte Ernährungsexperte Rüdiger Dahlke wurde einmal gefragt, was er denn von der Theorie hielte, dass es Leute gäbe, die sich nur von Licht ernährten. Dazu muss man wissen, dass zu der Umstellung auf angebliche Nichtnahrung nicht nur ein Essensentzug, sondern auch ein systematischer Wasserentzug erfolgt. Nach dieser Rosskur kann man angeblich nur von Licht leben. Dahlke berichtete, er sei auch mit dieser Theorie konfrontiert worden und habe sie selbst ausprobiert. Ergebnis seines Selbstversuchs? Das ist natürlich Unsinn. Allerdings kommt man nach der Umstellungsphase mit deutlich weniger Nahrung aus. Für ihn hätte es aber noch einen anderen Nebeneffekt gehabt. Seitdem müsste er auf sein Gewicht achten. Das wäre vorher nicht der Fall gewesen. Der Körper hätte auf den extremen Flüssigkeitsentzug mit Anlegen nicht nur von Fett, sondern auch von Wasserreserven reagiert. Daher müsse er jetzt immer seine Nahrungszufuhr kontrollieren, weil jede Kalorie mehr nicht verbrannt, sondern gespeichert würde. Auch Wasser würde eingelagert. Mir scheint, ich habe das gleiche fatale Experiment gemacht und muss seitdem beständig mein Gewicht kontrollieren oder nehme sofort zu. Ende des Exkurses. Meine Gewichtsabnahme setzte sich damals, nachdem ich den Wasserentzug stoppte, aber weiter auf Nahrung verzichtete, weiter fort und ich unterschritt im Laufe des Frühlings die 60 Kilo Marke. Machte jedoch keine Anstalten, nicht mehr auf mein Verschwinden hinzuarbeiten. Allerdings erlaubte ich mir ab Mai wieder eine kleine Menge Nahrung, nämlich eine halbe Dose weiße Bohnen und ein Viertel Rotwein pro Tag. Meine Mutter versuchte weiter, mir Lebensfreude einzuhauchen und unterstützte mich ideell und auch finanziell, als es darum ging, einen Campingbus, das spätere Castle, zu kaufen. Und ich muss auch sagen, dass der Wunsch zu verschwinden immer geringer wurde. Da war einerseits noch dieses existenzielle Dukkha, andererseits wechselte mein Hunger allmählich zu Lebenshunger. Ich war so hungrig auf ein erfreuliches weltliches Leben wie niemals sonst in meinem Leben. Im Sommer fuhr ich mit dem Castle nach Großbritannien. Inzwischen hatte ich meine Nahrungszufuhr bereits auf eine ganze Dose weiße Bohnen und 2 Pints of Bitter Ale gesteigert. Während meiner Reise verliebte ich mich heftig in ein Mädchen aus Schottland. Eine Umsetzung des Wunsches auf Lebensfreude, die sich schon im Frühjahr immer wieder mit kleinen Verliebtheiten angekündigt hatte. Und im Laufe dieses August 1972 war jedes Verlangen, aus dem Leben zu scheiden, verschwunden. Mein Lebenshunger war jetzt riesig. Allerdings war auch meine spirituelle Veranlagung, die ich als Jugendlicher hatte, verschwunden. Bereits mit 18 hatte dieser Prozess eingesetzt. 3 Themen hatten Spiritualität verdrängt. Und zwar zeitlich in dieser Reihenfolge. Erstens Autos, Mobilität. Zweitens das Bündel aus Karriere, Berufswahl, Stiefografie. Und drittens Mädchen und Familienplanung. Und es sollte noch 20 Jahre dauern, 20 lange Jahre, bis ich meine spirituelle Ader wieder und dann vehement zurückmeldete.